Herzlich willkommen zu einer neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhl. Dieses Mal mit allen drei Spuren in der Aufnahme. Die erste von den drei Spuren ist der Markus Makakop.
Also meine läuft, die Michis Zusatzspur läuft auch. Da ist ein rotes Rec-Ding, was leuchtet. Das muss man beobachten, dass das angeht, wenn man klickt. Das wäre wichtig.
Und unter dem Nordstern in der freien Natur der Michael Michi Baumgartner.
Hallo, grüß euch. Apropos Rec, ich habe gerade Hundekacke aufgehoben. Rektal quasi.
Dreck.
Das ist vom Rec. Rec vom Rec vom Hund.
Ah, hallo. Apropos Hund, ich möchte eigentlich auch noch begrüßen. Der Daniel, hallo.
Der wilde Hund.
Der wilde Hund. Ich war mal auf Urlaub.
Ich war mal ein Hund.
In Zell am See. Und da war ich in einem Speichersee schwimmen und da war ein Hund drin. Und ich habe dann aus Versehen am Telefon gesagt, ja, ich war schwimmen, ich und nur ein Hund.
Gute Geschichte, Hans. Muss man bei gewesen sein.
Wenn es bloß nicht wahr wäre. So, Wir haben es uns heute vorgenommen, die verschollene Episode nochmal neu aufzunehmen. Und werden uns heute Gewalttätigkeiten widmen. Und zwar dem steigenden Gewaltgrad in Film, Serie und Videospielen.
Gewaltig.
Ja, aber vielleicht sollte man es nicht so, wenn ich von der letzten Podcast wäre, so rüberkommen mit so, ja, voll geil, oder? Also geil, oder? Wie so alles gewalttätig geworden ist. Ich meine, ganz so schlecht finde ich es jetzt nicht, aber vielleicht sollte die Leute nicht meinen, dass wir voll Psychos sein.
Ja, also von uns zwar zumindest nicht, beim Ende meinen sie es eh schon.
Okay.
Ich kann ja vielleicht ein bisschen was da noch mit zu rehabilitieren.
Genau.
Ja, wir haben es ja nicht veröffentlicht, deswegen ist es ja...
Eben, ist ja egal. Ist
ja nichts zum Rehabilitieren.
Und wir müssen auch sagen, nicht nur Filme, Serien und Spiele, sondern auch Hörbücher.
So. Aber, oder auch und Snacks. Sind gewalttätiger
geworden. Oder auch Snacks. Ah, ja, genau. Maja, wir haben ja letztes Mal, über welche Snacks haben wir denn letztes Mal geredet überhaupt?
Also Anti hat ganz wichtig für den besten Segway am Ende oder Kreislaufschluss am Ende hat er einen Screenshot gepostet gehabt von einem Ketchup, einen speziellen.
Ah ja, genau.
Ah, ja, genau.
Stimmt. Und zwar war das ist Felix Mango Ketchup. Und ich habe das jetzt aber seither, also ich habe das in so einem -30% Grabbeltisch im Billa gekauft und habe mir gedacht, ja, wenn das schon -30% ist, ja, da, ich würde ja Verlust machen, wenn ich es nicht kaufe. Und deswegen habe ich es gekauft und es war voll Erfolg, das war echt gut. Also jetzt, wenn man so hört, dann denkt man sich halt so, ja, Mango-Ketchup war es nicht so recht. Aber da ja Ketchup an sich ja schon süß ist und wenn man so das Fruchtige mag, zum pikanten Essen dazu, dann ist das Mango-Ketchup der Burner.
Eben, aber da war ja dann die Frage, ist das Tomatensauce mit Mango-Anteil oder ist das reines Mango-Ketchup quasi?
Ich meine, ich kann jetzt nur noch spekulieren, aber so wie ich das in Erinnerung habe, war das einfach Ketchup mit Mango-Püree mit dabei. Mhm. Weil ich habe das in die Ingredienzien habe ich es nachgelesen und da ist eben Mango-Püree gestanden, aber nicht an erster Stelle.
Ah, okay, an der Stelle ist Zucker gestanden.
Weil wie jeder weiß, wird ja quasi die Liste der Inhalte wird ja nach Mengenanteil gereiht.
Ja, wissen wir. Mhm. Und an erster Platz.
Zucker. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn beim Wetterbericht Niederschlag 5%, was die Prozentangabe, was das bedeutet?
Es ist nicht irgendeine Wahrscheinlichkeit, das ist irgendwas anderes, glaube ich, oder?
Es ist die Fläche vom Gebiet, in dem für das die Wettervorhersage gilt.
Ah, also in Innsbruck gibt es dann 5% von Innsbruck Regen.
Anscheinend ist es so.
Aha, okay, interessant.
Falls Meteorologe oder Meteorologin bei uns zuhört, dann kann man ja das einmal klarstellen, ob wir da jetzt einen Scheiß erzählt haben, ob ich da jetzt einen Scheiß erzählt habe oder nicht.
Okay.
Apropos Meteorologen, ich habe mir ja damals, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, ich finde, das ist immer noch berichtenswert, bei McDonald's die Big Mac Sauce geholt. Und damals habe ich sie noch nicht gekostet gehabt. Und jetzt habe ich sie mal zum Grillen verwendet, also beim Grillen kredenzt und auch verwendet. Mhm. Und Ja, sie funktioniert halt nur im Big Mac. Also ich habe es jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Burger gemacht, sondern halt leider Fleisch. Aber die funktioniert. Also ich muss nochmal einen Burger machen und sie dann verwenden, aber sie funktioniert einfach nur im Big Mac.
Ist da ein ziemlich hoher Mayonnaise-Anteil, oder schätze
ich? Ich habe noch gar nicht drauf geschaut, was da dran ist. Auf jeden Fall kein Mango-Püree. Und letztes Mal hast du gesagt, weil ich gesagt habe, es war cool, wenn sie mal die Süß-Sauer-Sauce bringen Daten, dann hat der Marco ja gemeint, die von Felix, die süß, die Chicken Nuggets Sauce soll sehr ähnlich sein, oder?
Wie die Mac Sauce, die Mac Süß-Sauer.
Ja. Weil die habe ich jetzt mal im Geschäft gesehen.
Die kannst du ungefragt, unprobiert, oder wie sagt man denn da?
Ungeschauker.
Ungeschauker mitnehmen.
Okay.
Manch, die, wenn du in einem Geschäft bist und dann sagst du, ich weiß nicht, ob die gut ist oder nicht, dann sag, lass uns mir mal kosten oder so. Ob sie da auch nicht aufmachen für die.
Und du buchst einfach nicht auf.
Nein, ja. wenn's bei den Soßen, im Soßenregal, im Supermarkt, wenn es da so wie in die Parfümerien, wenn es da auch so eine Packung geben, die schon offen ist, so, weißt du, der Probierer, wo man dann so ein bisschen dran nuckeln kann.
Mit
super. Ich glaube ja, dass das total viele Menschen macht. Jetzt nicht bei so Ketchup und so, weil es ist ja nochmal doppelt verschlossen. Jetzt, früher war das ja nicht so. Aber ich glaube, dass ganz viele so ein Labello oder so schnell oder mal schneller Deo verwenden.
Ich habe öfter, hab öfter schon Lebensmittel gekauft, die offen waren.
Gut.
Und dann halt direkt weggeschmissen, oder?
Die direkt weggeschmissen. No chance in hell, dass sie irgendwas isst oder trinkt, was offen im Geschäft gestanden ist.
Nein. Vor allem, was wollte ich jetzt sagen, weiß ich nicht mehr.
Auf in Soße.
Nein, eben, aber das, genau, das wollte ich fragen. Wisst ihr das? Rein rechtlich, wenn ich mir eine Wurstsemmel bestelle bei der Wurstdecke und sie dann bis sie ausgehe, ist und mir dann quasi, ist das legal? Oder ist sie dann das, was ich noch nicht gekauft habe? Weil es gehört ja noch nicht mir. Ich gehört zu einem Geschäft, ich habe es noch nicht gezahlt.
Ich glaube, es ist illegal, aber scheißegal.
Ich meine, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe manchmal in der Schlange bei der Kasse schon, weil ich habe was zum Trinken gekauft, weil ich durstig war und habe dann schon getrunken, obwohl ich in der Schlange angestanden bin. Und dann habe ich es halt gezahlt und da hat man natürlich das schon gesehen, okay, der ist offen und fehlt die Hälfte, aber da hat noch nie jemand was gesagt.
Ich glaube, wenn man da ganz hart aufs Gesetz schaut, dann ist es illegal, aber der Spar oder wer auch immer, der Hof oder Billa, die sagen, ja, ist okay. Solange es zahlst, passt.
Ja, richtig aufgeregt haben sie sich eigentlich leider am Dosenbier.
Weil ich die Flaschen Rum aufgerissen habe. Am Weg zur Kasse.
Ah, stimmt, weil du das sagst, mit dem Rum, ich habe das ja in dem -30%-Regal, was da ist immer alles Mögliche drin. Also da ist alles zusammengeworfen. Lebensmittel, Kosmetik, Zeug. Und da war auch Flaschen Rum um -30%. Habe ich nicht mitgenommen, aber da frage ich mich, was ist denn immer cool? Ist der quasi, ist der nicht mehr on vogue oder warum wird der.
Wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich ausgelistet und nachher rabattieren sie nochmal gescheit, damit sie es wegkriegen.
Genau. Okay. Bleibt die letzte Flasche und wird nicht mehr nachbestellt. Und dann braucht man nicht mehr irgendein Alki-Krimt schon.
Wie gescheit es seid, dass ich damit draufgekommen bin.
Wir sind ich habe jetzt nochmal wiederholt, was der Michi gesagt hat. Die
und eigentlich sind wir ein Wissenspodcast. Und zwar.
Ja.
So. Nee. Boah, da kommen jetzt gerade zwei Traktoren am Feldweg hintereinander.
Boah, wie ist das Podcast?
Schau noch, wie das überlebt. Das kann kurz laut werden, Marco, ich weiß es nicht.
Ja, okay. Das schneidet man aus, den ganzen Michi wieder.
Hat noch jemand was
Snack-mäßiges? Was Neues. Habe ich eigentlich zufällig gekauft. Und dann habe ich es gleich im Einsatz gehabt. Es wird jetzt eine längere Geschichte. Also, ich habe ins Kühlregal gegriffen, war in meinem Lieblingsspar, der gleich neben mir beim Haus ist. Und dann habe ich gedacht, ich will einfach so, wie heißt der Holzstieleis?
Ja.
Und dann habe ich gesehen, da gibt es Stieleis. Das ist so ein nachgemachtes Brickerl, obwohl das Brickerl ja zurückkommen wäre, jetzt schon wieder. Habe ich das Original-Brickerl nicht getestet, aber ich habe getestet, warte, ich schaue da rüber. Schokolinos am Stiel.
Okay.
Schokolinos am Stiel. Also ich habe die gekauft und ins Kühlregal reingetan und dachte, die werde ich nie essen, habe ich mir gedacht. So. Dann ist was passiert. Achtung, es ist wieder passiert das Jahr. Ich war krank. Ich war zwei Tage wirklich krank. Irgendein Virus-Ding mit Haufen Fieber und Kopfweh, Gelenkschmerzen, ganz viel. Und dann ist der Moment, wenn man nicht schlafen kann und zum 10. Mal aufwacht, so auf der Bettkante hockt, mit die Hände so im Gesicht ist, so, so wie schaffe ich das nur, wie schaffe ich die Nacht nur so zum Rumbringen? Und dann stehe ich auf, dann steht man auf, ich setze nicht mal die Brille auf. Gehe ich dann halb blind durch die Wohnung und denke mir so, oh, was tue ich denn jetzt? Da bin ich zum Eisfach gegangen und habe die aufgemacht, die Schokolina. Und habe gleich drei hintereinander gefressen von die Dinger. Und die Prickel-Dinger und habe gesagt, da hat mein Körper, glaube ich, gesagt, das ist das Perfekte. Von innen das Fieber tut dem entgegenwirken. Also ich esse jetzt ein Eis, damit das Fieber nicht ganz so schlimm ist für mich und ich gut schlafen kann. Und habe dann ja im Laufe der Nacht eben drei Prickel hintereinander gleich gegessen. Und die habe ich für gut befunden. Und jetzt ist die Packung fertig. Die restlichen
habe ich auch schon gegessen. Im Fieberrausch hast du für gut befunden.
Eigentlich im Fieberrausch. Die nachgemachten Prickelkraft.
Vielleicht hast du das halluziniert, vielleicht hast du einfach eine halbe Packung Ibuprofen gefressen und hast gemeint, oh, geil, Eis.
Weil man hat bei Brüder sonst wieder alles. Es war so ein Moment mit, oh, ich probiere mir einfach in die Badwanne legen und schauen, wie mein Körper reagiert. Vielleicht ist die Kühle von nicht eingelassenem Bad, vielleicht macht die was mit mir und dann kann ich schlafen.
Hast du in die leere Badwanne gelegt?
Ja, für die Kühlheit. Ey.
Wie viel Fieber hast denn du gehabt, bitte?
Ey, ich hab nichts zum Messen am gehabt. Aber wahrscheinlich, wenn man sich selber auf den Kopf greift und so, denkt man sich, ah, oh, das ist schon viel.
Wenn man das zweite Spiegel in der Früh von der Stirn isst.
Ja.
Um Himmels Willen, was hast du denn gehabt, hey?
Ja, irgendein Virus-Ding. Aber ich hab's halt ein, zwei Tage ausgeschwitzt gehabt, alles.
Am
Mittwoch.
Aber hast du Husten und Hals weg gehabt oder nur Fieber?
Ganz am Anfang hat es sich so angefühlt beim Schlucken, ah, es tut ein bisschen weh, da ist irgendwas. Aber dann war es das nicht mehr. Dann ist das gleich weg gewesen. Dann waren leider mal Gelenkschmerzen, Kopfweh und Schwitzen.
Corona, ha?
Ey, das kann sein. Ein aktueller oder anderer Corona. Und was wollte ich noch sagen? Ja, das ist auch das Geilste. Ich bin dann eben mitten auf die Nacht das dritte Mal das T-Shirt gewechselt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wasche ich Bettwäsche auch gleich, weil die brauche ich jetzt nachher wieder. Dann.
Ja, da wundert es mich nicht, dass du nicht schlafen kannst.
Ja. Aber da ist ja wurscht, dann gehen dann ins Wohnzimmer, legen wir auf die Couch, denke mal, vielleicht schaffe ich jetzt da ein bisschen schlafen. Nein, gar nichts geht. Dann gehst du wieder zurück ins Bett. So, ja.
Oder hattest du ja auf der Couch ganz fein einfach eine von den voll brutalen Serien einziehen können?
Ey, das ist nicht gegangen, dass ich da irgendwas konsumiere. Ich habe dann von Sonntag auf Montag eben nichts zu schlafen und Montag den ganzen Tag nur von einem Schlafplatz zum anderen gewechselt, habe probiert, irgendwie Fernseher einschalten, nichts mitkriegt. Ja, das ist sowas gegangen.
Aber okay. Ey, ich kenne das, wenn man so fertig ist, dass man nichts konsumieren kann. Mir ist jetzt ein bisschen so gegangen, nicht krankheitsbedingt, sondern aus Schlafmangel. Ich habe jetzt ungefähr eineinhalb Wochen oder zwei Wochen habe ich vielleicht 4 Stunden geschlafen die Nacht. Und ich bin beim Hörbuch deswegen nicht weitergekommen, weil ich im wachen Zustand, während meine Töchterle Mittagsschlaf gemacht hat, habe ich im wachen Zustand Hausarbeit gemacht und währenddessen ein Hörbuch gehört und habe im wachen Zustand nicht gecheckt, was die reden. Sie haben so 10 Minuten Hörbuch gehört und ich dachte, um was geht? Ich würde
irgendwie...
Dungeon Crawler Karl, okay, ist es. Hm. Ich muss zurück dann 20 Minuten, weil ich check gerade nichts, was war gerade die letzten 20 Minuten.
Du hast auch kurz geschlafen.
Ja, nein, ich hab in der Küche irgendwas hantiert. Ich habe den kompletten, in Geschirrspüler ausgeräumt, aber es war der Kühlschrank. So.
Ja. Ja. Aber das ist jetzt, ich bin erst Anfang dritten Buch jetzt. Und da ist es echt schwierig. Ich ab und zu hoch, halt, wenn ich mit dem Bus in die Uni fahre und wenn neben mir irgendwer was redet und ich so ein bisschen abgelenkt bin und zu hoch, was die reden. Das reicht schon manchmal, wo man denkt, hä, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas verpasst.
Wir können ja eh gleich ein bisschen ins Thema einsteigen. Dann steigen wir halt von hinten ein, steigen wir halt mit dem Dungeon Crawler Karl ein, das wir jetzt gerade alle hören und große Fans sein. Oder ich zumindest, aber ich glaube, ich
alle, auch. Ja.
Und was auch extrem brutal ist, also von der Grundprämisse her, ist es eine extrem brutale Geschichte eigentlich. und dann auch von den Erzählungen, also wie es dann beschrieben wird, alles sehr grafisch. Also das ist für mich auch das Brutalste, was ich jetzt hier gelesen habe oder gehört lesen, wenn man das so nennen will. Ja. Und der Matt Dinneman hat ja noch ein Buch als Hörbuch, als jetzt das nächste rausgekommen, also ob es irgendwie schon veröffentlicht ist oder doch erst rausgekommen, keine Ahnung. Das Kaiju Doctor oder wie das heißt, das ja noch einmal grafisch und noch einmal brutaler sein soll. Aber wie geht es eigentlich da mit geschriebener Brutalität? Weil ja, ich finde, der beschreibt es schon alles sehr grafisch. Also erstens, wie die Monster ausschauen und auch wie dann Leute ums Leben kommen und so.
Boah, geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen, für mich. Ich stelle mir das jetzt, wenn man schon ein paar Splatterfilme mal gesehen hat, ja, kann man sich das schon ein bisschen plastischer vorstellen, aber richtig brutal, dass ich sage, oder, finde ich es nicht. Menti?
Also ich habe zwei Beispiele, wo ich mir echt gedacht habe, boah, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu hart. Einmal vom Chuck Palahniuk, glaube ich, heißt der Fight Club geschrieben hat. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich glaube, Lullabies. Und ich habe das nicht komplett gelesen, ich habe nur von Tipp hin den Auszug gelesen. Da geht es um einen Typen, also es sind so mehrere Leute, die in einer Selbsthilfegruppe sind, die irgendwie durch Unfälle oder durch irgendwelche Unglücke haben die irgendwie schwere körperliche Behinderungen. Ich kann nicht sagen, dass ich einen Scheiß erzähle. Auf alle Fälle, die eine Geschichte, da geht es darum, dass einer in eine lebensbedrohliche Situation kommt, weil er das irgendwie geil findet, wenn er mit dem Hintern beim Pool, also wenn er mit seinem Anus beim Pool an die Wasserabsaugdüse geht. Und dann zieht es ihm in Dickdarm raus aus seinem Körper. Und er kriegt, um nicht zu ertrinken, muss er den dann selber durchbeißen.
Was?
Und wo ich das gelesen habe, da ist mir echt ein bisschen anders geworden. Mir hat das schon jemand erzählt und dann habe ich mir die Stelle mal im Internet gesucht und es ist echt, boah. Und wo es mir noch ganz anders geworden ist, beim Lesen beziehungsweise beim Hörbuch hören, war beim goldenen Handschuh vom Heinz Strunk.
Ja, das hast du gesagt, ja.
Also der goldene Handschuh ist wirklich, der Film ist auch dementsprechend, also der Film ist auch sehr, sehr hart plastisch. Gewalttätig. Aber wenn du das liest, beziehungsweise vom Heinz Strunk gelesen hörst, das ist wirklich schlimm. Also es ist nicht so, dass Geschriebenes mich da komplett kalt lässt, obwohl, und das ist ja eigentlich die ursprüngliche Folge aufnehmen wollten, obwohl der Gewaltgrad, den man sieht in Serien, Filmen und Videospielen, über die letzten, ich sage jetzt einmal 20 Jahre, Entschuldigung, massiv gestiegen ist. Darf ich gleich woanders hinhupfen oder sollen wir noch
über von Dungeon Crawler Karl noch beantworten? Vielleicht?
Ja, eben, das wollen wir noch beantworten.
Und Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage
noch. Schlafentzug noch mehr. Ein bisschen. Ja, wie es bei Dungeon Crawler Karl dir gegangen ist, was ja auch oft detailliert beschrieben wird, wie halt Leute oder Monster ableben.
Finde ich nicht so schlimm. Finde ich bei Dungeon Crawler Karl nicht so schlimm, weil das fast schon, erstens haben wir ja schon mal gesagt, hat die ganze Geschichte so einen seltsamen Humor, den man gar nicht richtig beschreiben kann, und der Humor bleibt da in die finstersten aller Stellen ein bisschen erhalten. Und dann ist es so abstrus, dass es so ein bisschen slapsticky fast schon ist, weil es kommen im Buch ja Szenen vor, wo sie sagen, ja, sie warten kniehoch durch Gedärm und Beuschel und Gore. Und das kann man sich dann, das wird dann im Kopf so irgendwie fast schon slapstickartig. Also wenn man nur die reine Gewalt nimmt von Dungeon Crawler Karl, dann ja, dann ist es das Krasseste, was ich jemals gelesen habe. Also ich habe noch nie etwas gelesen, wo Tonnen Blut vorkommen, wie in dem Buch. Wirklich, also wortwörtlich, glaube ich, Tonnen von Blut und Gebäuschel. Aber trotzdem ist das nicht so schlimm dann, finde ich.
Ich finde bei Dungeon Crawler Karl, das ist, weil das wissen die unsere Hörerinnen und Hörer nicht, weil das haben wir in der letzten Episode besprochen. Aber da haben wir eben gesagt, die ganze Grundprämisse ist eigentlich schon total zach, dass alle Menschen auf der Welt bis auf ein paar Millionen quasi tot sein und die Welt ausgelöscht. Plus dann, wie die alle halt quasi die Crawler dezimiert werden. Das ist ja im Buch immer wieder Thema. was eine total schlimme Prämisse ist, aber es hat irgendwie so einen Humor, der einfach sehr dunkel, also sehr schwarz ist, aber dann auch wieder einfach leicht witzig. Und deswegen finde ich, ist es bei mir nicht, ist es bei mir auch so, dass ich sage, okay, das ist jetzt Sache, aber das stelle ich mir eher so vor wie ein Comic gezeichnet. Nicht wie ein Film, also ja. nicht wie eine reale Szene. Und was mir zart gegangen ist beim Lesen, war bei Stephen King, bei Es, die Szene, wo sie bei diesem Volksfest das schwule Bärchen umbringen. Nicht einmal Es, also Es bringt ihn ja, glaube ich, gar nicht um. Sie bringen an die Borde um, sondern leider einen, glaube ich. Und wie das beschrieben ist, die Situation, wo du eigentlich weißt, dass da jetzt gleich was Schlimmes passiert, aber dass Stephen King das halt einfach in die Länge zieht, das war richtig zart. Und da denke ich mir oft einmal bei Stephen King und auch beim Fitzek mehr jetzt wie bei Dungeon Crawler Karl, was eine fiktive Geschichte ist, die das in die reale Welt halt legen, oder? Die Gewalt. Da denke ich mir oft so, hey, wie... Was denkst du dir eigentlich in deinem, was geht eigentlich in deinem Kopf ab, dass dir sowas, so eine Brutalität und so ein Sadismus einfällt? Oder weißt du, das zu schreiben muss ja total schräg sein, oder? Dass du dir da in diese Szene so Gas gibst mit Horror. Also das finde ich total. Also beim Fitzek geht es ja über die, geht es ja, Fitzek und King ist ja bei beiden gleich. Es geht ja über hunderte Seiten nur dahin, wie irgendwer irgendwo gequält wird. Und das finde ich schon, das ist schon auf Psycho und auf körperliche Art und Weise. Also da, ja. Das geht, ja, schon
zart. Da ist was, da ist was, oder da kommt was zum Tragen, was glaube ich jetzt der, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn du früher meine ich in die 90er Jahre, 90er, früher 2000, wenn du da zum Beispiel Stephen King gelesen hast, gell, dann hast du oft detaillierte bildliche Beschreibungen von Gewalttätigkeiten, von Brutalität oder auch von sexueller Gewalt gelesen in die Stephen King-Romane, die du so niemals im Fernsehen gesehen hattest. Weil wenn du gewisse Stephen King-Romane nimmst und du schaust dann die Verfilmungen an, aus der damaligen Zeit, dann sind die bei weitem nicht so brutal, wie es geschrieben ist, weil das damals einfach nicht gezeigt worden ist.
Außer bei Robocop,
ja. Jetzt mittlerweile kommt mir vor, ist der Punkt schon überschritten wieder. Also nehmen wir jetzt das Beispiel The Boys her, als Serie, was wahrscheinlich, da haben wir ja letztes Mal gesagt, wahrscheinlich die gewalttätigste Fernsehserie ist, die es Moment, oder eine, sagen wir mal, eine von den gewalttätigsten Fernsehserien, die momentan so laufen, die halt am meisten explizite, nicht geschnittene Gewalt zeigen, im Fokus direkt. Da ist jetzt schon wieder so, dass es schon gar nicht mehr schockiert. Da ist jetzt quasi der Punkt, wo es wirklich so kleinteilig und genau ist und du siehst die Gewalt, die, oder du liest in einem Buch von Stephen King jetzt, die Gewalt, die an einer Person ausgeführt wird. Wenn du sowas siehst im Fernsehen, dann ist es viel, viel schlimmer, wie wenn quasi die Gewalt einfach nur noch zum Schauwort wird, wie bei The Boys. Also Szenen aus Die Sopranos zum Beispiel, aus den frühen 2000er, was ja, wo wir letztes Mal gesagt haben, so eine von den ersten wirklich gewalttätigen Serien war, die uns eingefallen ist, glaube ich, oder? Haben wir gesagt, Breaking Bad und Sopranos. Da war die Gewalt irgendwie schockierender als bei The Boys. Bei The Boys ist es nur so, boah, schau mal, das ist so eine Scheiße. So, aber
ist so Effekthascherei.
Genau. Aber bei die Sopranos zum Beispiel, da ist die Gewalt schon so, dass es dann wirklich den Bauch zusammenzieht, so ein bisschen.
Ja, weil es mehr auf die Psyche geht, oder? So wie wir ja auch das Beispiel von Daredevil Reborn ist es, glaube ich, wo der Kingpin den anderen Gangsterboss oder Handlanger da im Auto, der also quasi der Besprechung im Auto und nachher steigt da eine aus und dann wird er niedergeschlagen. Dann Kingpin steigt auch aus und von dem der Kopf liegt so zwischen Tür und Polster quasi, siehst du aber nicht. Ahnst du nur, oder weißt du es halt irgendwie, dass der da liegt. Und dann haut er halt so die Tür zu, so einmal geht nicht zu, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, bis halt dann die Tür zugeht, oder, vom Auto. Und da war schon einfach, okay, der hatte mir so einfach den Kopf abgeschlagen mit der Autotür, abgetürt. Und das siehst du aber nicht. Aber die Vorstellung, weil das halt viel, das ist halt so eine Sache Psychoterror, so wie das von The Walking Dead mit dem Glenn, wo ihm da mit der Lucille, wie heißt der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt
der
da?
Ja, ja, schon der Bösewicht, der halt da. Der,
ja,
ja, ja, jedenfalls den Glenn im Schädel einschlägt mit dem
Baseball. Der Negan im Glenn im Baseball-Einschlag, oder? Im Kopf einschlägt mit dem Baseballschläger. Das ist da schon relativ grafisch dargestellt, aber da ist es bei mir auch noch mehr das Wort. Ich habe das ja im Comic gelesen und das war immer Seitenwechsel, wie das passiert ist, oder? Also du siehst schon, wie er da steht und ihn droht und auf der nächsten Seite plattelt um und das erste Bild ist der Baseballschläger auf dem Kopf und wie es das Auge ausdrückt. Und was sie in der Serie sehr genau auch nachgestellt haben. Und ich habe mir dann im ersten Moment gedacht, fuck, der ist jetzt ja voll behindert. Weißt, also ich habe gedacht, der Lipp, weil ich, das ist der Glenn, den kann ich nicht umbringen. Ich dachte, hey, fuck, wie machen sie das? Der ist jetzt voll, der ist jetzt ja, also der ist jetzt ja, der hat ja kein Hirn mehr quasi. Und dann macht er ihn ja richtig fertig. Und dann kriegst du mit, dass er stirbt. Und dann ist bei mir aber eher das gewesen, hey, fuck, das, die haben jetzt einen Hauptcharakter gekillt eigentlich. Weil das ja, ich finde, im Unterschied zu den 90er Jahren, ja echt, da war das ja sehr selten, dass der Hauptcharakter, ist ja der Sidekick vielleicht einmal gestorben, wie bei Top Gun, aber dass jetzt der Maverick stirbt, mit dem passiert einfach nicht, oder? Der Held überlebt. Und das war halt da, finde ich, ist jetzt auch komplett. Es kann seit Game of Thrones kann jeder sterben, stell mir vor, egal wie lieben gewonnen hast.
Aber da bei Walking Dead, die Szene mit dem Glenn, das ist so ein Beispiel dafür, das ist so ein Beispiel von Gewalt in Film und Fernsehen, wo ich mir schon gedacht habe, boah, ich kann kaum hinschauen, weil obwohl The Walking Dead so eine gewalttätige Serie ist, wo man halt viel Zombies sieht und viel Blut und grausig. Man war ja damals, wo Walking Dead rauskam, ist jetzt glaube ich auch schon 15 Jahre her, oder?
Ja.
Da war man ja ziemlich erstaunt, wie gut und wie bedrohlich die Zombies ausschauen. Also wie grausig und gut man die Zombies gemacht hat. Also da war wirklich Make-up-Effektmäßig war das schon ein Meilenstein, irgendwie kann ich mich erinnern. Dass man sich so Making-ofs angeschaut hat, wie sie da Leid nehmen, die halt die zu perfekten Zombies maskieren. Aber die Szene wie sie ihm in den Kopf einschlagen, da will man, und da war sie auch, dass viele Leute darüber geredet haben, auf der Arbeit so, boah, da kann man fast nicht hinschauen und so, und wie das zach war. Und ich habe das auch extrem zach gefunden, obwohl ich, The Walking Dead, habe ich nichts über die erste Staffel aus geschaut, weil es mich halt nicht so gecatcht hat. Aber das habe ich mir dann auch angeschaut und habe mir gedacht, holy shit, also das ist schon wirklich sehr extreme Gewalt. Aber du die Szene mal zu The Boys, da geht es komplett unter. Da platzt ein Kopf nach dem anderen, Leute werden in zwei gerissen, die Genitalien platzen und was weiß ich was. Also,
und auch alles, also ohne weg, also du siehst alles.
Ja.
Oder du siehst alles zu 100%, da ist nichts geschönt, da ist nichts weggeschnitten, das ist passiert einfach. So wie wir es uns halt vor. Ich meine, es ist schon übertrieben. Glaube ich, ich habe es noch nie einen Kopf explodieren gesehen, aber das wirkt, da gibt es auch eine Szene, wo viele Köpfe explodieren und da wirkt es schon wieder ein bisschen komikhaft. Aber ich finde es gar nicht mehr, also ich habe es noch nicht weitergeschaut, aber ich finde es gar nicht mehr so, also ich finde da ich darf nicht mehr sagen, wie letztes Mal gesagt, aber ich finde da so Horror, wie jetzt zum Beispiel Something Very Bad Is Gonna Happen auf Netflix, wo wirklich eigentlich vor allem die ersten 3-4 Episoden einfach nicht viel passiert, aber das so fucking unheimlich ist, dass da passieren in Sparta auch richtig grausige Sachen, aber hauptsächlich ist es Psycho-Terror. Und das finde ich eigentlich nochmal Zeichen, wie, also das belastet mich mehr, ich meine, wie gesagt, Hostel, wo sie der Asiatin ist, mit dem Bunsenbrenner das Auge ausbrennen in diesem Folterkeller. Das hat sich bis heute eingebrannt. Das, das war wirklich zart. Aber das ist was, wo ich mir dann, wenn ich dann an so wirklich so Psychoterror, Psychohorror denke, ist das harmlos. Also habe ich viel mehr Angst wie vor dem. Also wenn ich jetzt beim Gulli vorbeigehe, habe ich immer noch mehr Stress, wie wenn beim Bunsenbrenner im Obi vorbeigehe.
Da könnte ja losgehen, automatisch. Ja. Was mir aufgefallen ist, ist bei The Boys zum Beispiel, dass ganz viele Sachen passieren ja so, überraschend die fast schon ein bisschen, oder? Wie da Köpfe explodieren mit, da gibt es jetzt nicht, da wird darauf hingearbeitet, irgendwie minutenlang, oh, der, wann passiert und so, sondern plötzlich explodiert wem der Kopf.
Mhm.
Und ihm ist jetzt was eingefallen, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist, weil eben durch das Plötzliche und weil es auch so oft passiert bei The Boys und das generell halt von einem Comic die Vorlage ist, wirkt es halt so comichaft ein bisschen. Wer hätte das gedacht? Aber mir ist jetzt eingefallen, eine ziemlich brutale Szene, die man sieht mehr als man meint, aber sie schneidet dann gleich weg, ist bei American History X. Der Edward Norton dann zwingt einen Schwarzen in den Bootstein zu beißen, wo ihm dann hinten auf den Kopf drauf springt. Oder eigentlich, ja. Das.
Mhm.
Ja. Man sieht schon, wie er reintritt und dann ist gleich Schnitt. Und die Szene ist ein Schwarz-Weiß, glaube ich, zusätzlich. Aber man sieht jetzt, es ist nicht blutig, aber es ist allein die Vorstellung und allein auch das Geräusch, wie man das hört, wie er reinbeißen muss in den Stein.
Habe ich ist noch nie gesehen, die Szene. Ich habe sie noch nie angeschaut. Ich habe den Film angeschaut, ich habe mir diese Szene noch nie anschaut.
Die ist schon halt nicht. Zart, finde ich.
Also, ich kenne die nur aus Erzählungen. Ja. Weil das ist was mir jetzt immer noch, wenn du das erzählst, kriege ich da, und weißt du, was da noch ist, tausendmal, für mich das tausendmal Schlimmere ist, ich versetze mich dann immer in die eine und denke mir so, wow, Zach, wenn ich das war. Und was ich dann noch fast schlimmer finde, wie das, wo er zutritt, ist die Zeit davor, dem langen Minuten, wo das aufgebaut wird.
Ja, genau.
Das ist ja so zach bei den ganzen Sachen. Deswegen finde ich das bei den Boys, ja, da zerfetzt er einmal den Kopf oder der irgendwer explodiert, weil wer sich in seinem Körper auf einmal groß macht, statt klein. Das sind halt so Sachen, wo ich denke, ja, das ist für so wieder übertrieben und so plötzlich, dass du gar nicht die so einversetzen kannst, wie in diese langen Szenen, oder? Wo das alles so ewig dauert.
Ja, das ist ja etwas, was ich früher nie verstanden habe. Es ist ja mittlerweile Indizierung, war ja in Deutschland ganz lang sind ja Filme und Videospiele indiziert worden, weil sie oder wenn sie einen zu hohen Gewaltgrad gehabt haben. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nie ganz verstanden habe, weil du brauchst, um Furcht zu erzeugen oder um Horror zu erzeugen, brauchst du keine Gewalt, sondern da reichen ganz andere Sachen. Da reicht Spannung, unheimlich, also quasi, wie nennt man das? Da reicht einfach Spannungsaufbau eigentlich oder da reicht einfach unwohlige oder unheimliche Situationen zu schaffen. Für Gewalt erzeugt ja eigentlich immer nur Abscheu. Also Gewalt an sich erzeugt ja kein Horror, sondern Ekel. Und wenn du schaust, was früher indiziert worden ist in Deutschland, an Videospielen zum Beispiel oder Filmen, ich nenne jetzt einmal als Filmbeispiel, der wirklich so indiziert war, dass man sogar in Österreich nur unter einem anderen Namen auszubringen erkennen, das war Brain Dead von Peter Jackson. Der Film ist in Deutschland indiziert gewesen und in Österreich hat man kaufen können unter Dead Alive. Ungeschnitten. Und wenn du den Film, der ist glaube ich aus den frühen 90er, und wenn du den Film anschaust, dann ist das ganz offensichtlich als Blätterkomödie. Ja. So, der Film hat, in dem ist nichts ernsthaft. Der Film ist durch und durch Slapstick.
Ja.
Aber
trotzdem ist er schon grausig.
Genau.
Aber
und er ist im Guinness Buch der Rekorde gewesen für das meiste Kunstblut am Set jemals. 600 Liter, glaube ich.
Ja. Aber es sind eindeutig und absichtlich lustige Szenen auch mit.
Genau. Und wenn du den Film anschaust, mit dem Wissen, der war indiziert, das heißt, den hat man nicht quasi dafür man hat sich nicht bereit gesehen, dem im Regal stehen zu haben und zu verkaufen, weil er so furchtbar ist. Und wenn du dann aber zum Beispiel Filme wie American History X schaust, ich weiß schon, der ist, ich meine, der Film ist ja kritisch, dann sollte man, ich sage nicht, dass der indiziert gehört hat, sondern ich finde, nichts gehört indiziert oder hätte indiziert gehört, weil American History X, Das Schweigende Lämmer, solche Filme sind wesentlich schlimmer, finde ich, zum Ertragen wie Braindead. Weil jetzt gerade nehmen wir mal Das Schweigende Lämmer, was ja so eine Mischung aus Horror und Thriller ist. Der Film ist wahnsinnig schwierig zum Anschauen, vor allem wenn man jung ist. Ich habe den sehr jung gesehen, ich glaube, ich habe den mit 13 oder 14 gesehen, den Film. Und ich habe den wirklich schlimm gefunden. Der hat mich wirklich traumatisiert. Hingegen Braindead, den hätte ich mit 14 angeschaut und hätte mir gedacht, geil.
Ja, aber eine Indizierung ist ja nicht da, dass ein 14-Jähriger nicht sieht, sondern der ist ja auch dafür da, dass es niemand sieht.
Ja, eben.
Der war ja sowieso schon für Erwachsene.
Ja, eben,
wäre
genau.
Wäre zugänglich gewesen.
Beide, ja.
Ich glaube, der Zugang ist halt jetzt auch ein anderes Thema, oder? Früher hat man sowas, also wenn man jetzt rein davon ausgeht, dass man sagt, rein wirtschaftlich gesehen, oder? Wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Film, der ist so brutal, der ist für eine kleine Nische, den kann ich eigentlich niemandem sagen. Oder er wird wahrscheinlich indiziert oder der kommt nicht ins Fernsehen, weil es kann ja irgendwer um 22 Uhr kann ja auch mal ein Kind drüber stolpern, wenn die Eltern nicht daheim sind oder schlafen oder was weiß ich. Und dann ist das natürlich so eine wirtschaftliche Überlegung, die jetzt halt in eine andere Richtung geht, oder? Weil über Streaming kannst du halt einfach alles hinter eine Paywall legen, beziehungsweise hinter ein Passwort legen, dass Kinder wirklich nicht drauf kommen. Aber die hat es eben früher auch schon gegeben. Aber ich glaube deswegen, weil The Boys, wahrscheinlich wann war The Boys gelaufen? Im Free TV auf Pro7. Wahrscheinlich um 1.50 Uhr.
Ja, nein, nie. Den hätten sie nie umgeschnitten. Also ich sage jetzt einmal, bis 2015 oder sagen wir bis 2010 wäre das überhaupt gar nicht gekommen. Null.
Sopranos ist ja gelaufen. Ich weiß gar nicht, wann die geschnitten bei uns. Ist nicht so oft passiert, dass wirklich brutal war, aber...
Ja, aber ich finde, Sopranos ist sowas wie, das ist halt so, das ist halt Mafia,
Oder weil es HBO war.
Ja, ist auch brutal. Und das sind halt so Sachen, das ist so gelernte Brutalität. Goodfellas ist ja voll brutal, wie ein der sticht mit dem Messer im Kofferraum. Und da gibt es ja auch extrem viele brutale Sachen. Aber das waren halt einfach, das ist irgendwie so, das gibt so Genres, oder wenn du die ganzen Western nimmst von früher, oder mit dem Clint Eastwood, wo sie sich aufhängen und in der Wüste von den Ameisen zusammenfressen lassen, da war ja einmal irgendein Ding. Das sind schon auch brutale Sachen, oder? Das war aber irgendwie, man kriegt mir vor, dass so genremäßig hat das passt. Aber wann hat denn das angefangen, was war wirklich der Moment in der Popkultur, dass das so salonfähig geworden ist? War das Game of Thrones? Oder war das davor schon? Weil Game of Thrones war für mich das, wo ich gedacht habe, okay, das sind jetzt schon brutale Sachen, aber jetzt auch nicht extrem grafisch.
Oh, man, ja.
Braveheart war ja auch schon brutal am Ende dann, wo sie sind. Aber haben sie auch nicht gesagt, das hat halt irgendwer erzählt, was schon sie da eigentlich machen.
Also Game of Thrones war schon... Ich habe da jetzt schon immer nur länger drüber nachgedacht. Es ist mir schwierig, weil man hat die Daten halt nicht mehr so im Kopf. Aber wenn ich finde, Game of Thrones hat schon Gewalt gezeigt, wie sie vorher bei Serien nicht gezeigt worden ist. Also da ist wirklich so extrem grafische Gewalt in Game of Thrones. Da fällt mir jetzt nichts ein, wo das so gezeigt wird. Wert.
Vor allem in der Serienwelt.
Ja. Genau.
Vor allem. Man weiß zum Beispiel, Game of Thrones weniger gut ankämen, wenn sie das nicht so gezeigt hätten, meinst du? Ist das ein Faktor gewesen, wo sie gesagt haben, das macht es besonders?
Ja, Game of Thrones ist halt extrem gewalttätig geschrieben auch.
Ja. Also das. Aber landet echt immer bei HBO, kann man vor am Ende, mit dem das ein bisschen pushen, mit so den Extremen.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie bei Game of Thrones schon drauf gesetzt haben oder wollten, dass man wirklich alles zeigt.
Oder war das einfach vom Autor, wobei der George R. R. Martin, ich weiß gar nicht, wie viel der Mitspracherecht gehabt hat. Am Ende wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist ja nicht mehr basierend auf dem Buch, die Serie.
Ja.
Aber hat der gesagt, irgendwie das muss gezeigt werden oder so?
Das weiß ich nicht. Was sie nicht zeigen in der Serie ist, oder nicht, nein, ich glaube, sie zeigen es in der Serie nicht, glaube ich, ist so sexuelle Gewalt. Weil es kommen also im Buch auch Vergewaltigungen vor, die sie in der Serie nicht zeigen. Also das haben sie dann doch
also
nicht.
Also zum Beispiel die Sansa-Storyline, oder? Mit dem Joffrey. Die ist nicht so brutal in der Serie, weil sie da das Thema gar nicht behandeln, dass die wahrscheinlich vergewaltigt wird, damit sie halt an Thronfolger noch oder halt an Erben noch zeugt, oder?
Na, wird sie im Buch auch nicht.
Wird sie im Buch auch nicht?
Nein.
Ah, okay.
Aber es kommt, ist ein bisschen so ein schwieriges Thema. Also es kommen im Buch Vergewaltigungen vor und die werden in der Serie fast nie, bis auf einmal, fast nie gezeigt. Wenn ich mir jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, da ist auch bei vielen Showrunnern die Grenze, glaube ich, weil das ist etwas, über das traut sich Gott sei Dank niemand. Kennst du den Film Irreversible?
Allein von Erzählungen, aber ja.
Das reicht. Was geht's da?
Es ist ein Gaspar Noir-Film, wo eine nicht auszuhallende, ich glaube, die dauert 10 Minuten lange Sequenz, wie die Monica Bellucci vergewaltigt wird.
Ah, ja, na.
Und also, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, warum der Film. Also der Film hat zwei wahnsinnig gewalttätige Sequenzen, einmal eben die Vergewaltigung von der Monica Bellucci und einmal wie der Schädel ohne Schnitt mit einem Feuerwehrlöscher eingeschlagen wird. Und ich finde den Film wahnsinnig unnötig. Da wird ja auch noch so asynchron erzählt, aus keinem Grund, keine Ahnung warum, weil Memento damals halt irgendwie nur in die Köpfe war und das war irgendwie en vogue, etwas asynchron zu erzählen, obwohl das absolut keinen Sinn macht für den Film. Und der Film ist wirklich nur, das ist so einer von den ersten richtig schlimmen Torture-Porn-Filmen.
Ist da dann noch ein...
Das sage ich jetzt immer... Das
Happy Ending? Das.
Nein, also da ist nichts happy, da ist absolut...
Ja. Happy Ending gibt es aber sowas sowieso nie, aber zumindest ein befriedigendes Ende, dass du sagst, okay, sie hat sich irgendwie gerecht oder so.
Nein,
das
auch nicht.
Nein,
gar nichts von dem. Ist einfach nur, ich glaube, das ist einfach bloß, ich wirf dem jetzt sehr viel vor dem Film, aber den Film gibt es, glaube ich, bloß für Leute, die sich irgendwie nicht wissen, wie sie an Snuff-Filme kommen oder so, keine Ahnung. Also,
ja, ich habe da jetzt einmal, ich folge da so auf Instagram, der immer wieder so Horrorfilme vorstellt, oder? Wo jetzt auch gerade heute einen Post gemacht über einen Horrorfilm, der jetzt Obsessed heißt, der kippt anscheinend. Außer, da haben sie in Amerika eine Werbekampagne gefahren mit nur rein rotes Plakat und also riesige Billboards mit einer Nummer drauf, wo darf sie rufen, also so Call Me, oder? Und dann am nächsten Tag, glaube ich, oder eine kurze Zeit drauf, war das Billboard halt voll beschmiert und so, you wanted this and why don't you call me back und bla 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 und bitte, nach wieder einer kurzen Zeit drauf geht halt, ist es halt voll zerkratzt und voll beschmiert und voll so richtig das crazy, wo halt draufsteht, so, also voll Sachen drauf. Und das ist halt, war halt quasi die Promo für einen Horrorfilm, der jetzt eher Obsessed heißt, oder? So Psycho-Horror. Und dem folge ich eben, und der hat einen Film gepostet, wo es eben auch darum geht, dass eine Frau von einer Gruppe Männer vergewaltigt wird und das auch ziemlich grafisch dargestellt ist. Und dann quasi zieht sich aber an die alle recht. Und eigentlich ist es einer der grafischsten Filme, die er je gesehen hat. Auch vor allem ihr Rachefeldzug dann. Und ich habe gedacht, okay, ich will jetzt wissen, was die mit dir gemacht hat, weil das finde ich dann immer sehr satisfying, finde ich. Also das, weißt du, da ist mir gar nicht, das ist einfach, wollte ich auch sagen, okay, weil ich finde es immer so, jetzt mach, den Moment kennst du es ja, oder? Und ich sage, jetzt sag's ihm. Es gibt es ihm so, halt. So wie beim Job wieder Joffrey. Ja. Das Gefühl, was mir für einen Joffrey aufgebaut hat bei Game of Thrones. Und dann haben wir das angeschaut, also den zweiten Teil von dem Film. Und das ist so, okay, wow, da muss man wirklich, also das ist, weißt du, da denkt man, vielleicht hat da wer was verarbeitet über den Film. Weil da ist ja dann irgendwie so, weißt du, also da gibt es so ein zumindest ein befriedigendes Ende, wenn man das jetzt nicht gut findet, was mit dir passiert ist. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dass es einfach der Film ist und da gibt es nicht einmal irgendwie, das heißt, okay, sie hat sich gerecht oder der anderen ist, der ist irgendwie, weißt du, also irgendwie ein Abschluss, wo ich sage, okay, mit dem kann ich leben, dann ist es ja normal zacherer Horror.
Naja,
also
das geht ja nachher. Vielleicht habe ich den Film einfach nicht verstanden. Ich wirf dem Film extrem viel vor und ich denke nach Jahrzehnten oder wie lange das her ist, ich denke immer noch an den Film, weil mir der so wirklich, das war einer von den ganz wenigen Filmen, wo man wirklich körperlich schlecht geworden ist. Und das, ja, kommt nicht oft vor, weil, also, aber da ist mir richtig schlecht geworden. Ich war wirklich, habe so gemacht, boah, hey, wenn das nicht gleich aufhört, oder ich habe so richtig so, glaube ich, muss mich übergeben.
Aber ist das vielleicht das Ziel vom Horrorfilm? Weil es sind andere als keine Horrorfilme. Vielleicht ist das der wahre Horrorfilm, der dich jetzt noch Jahre danach noch begleitet. Und da denkst du, grausig.
Aber ich finde halt, das mit dem Feuerlöscher, das ist jetzt irgendwie komisch, das ist nicht so schlimm wie die nicht enden wollende Vergewaltigungsszene. Das macht einen krank. Also das ist wirklich schlimm. Ja.
Um jetzt auch vielleicht ein bisschen wegzukommen von
Vergewaltigung, ja, bitte.
Ist eine Sache, die halt auch den uns als Filmnerds und vielleicht ein bisschen auch technikaffine Leute interessiert, so, wie haben sie das gemacht? So, cool, ja. Wie haben sie das geschafft, dass da die Puppen aus dem rauskommt oder irgendwie das Alien aus dem Bauch rauskommt oder so? Und ich schaue voll gern so Making-of oder Behind-the-Scenes-Sachen von sowas an, wo sie sagen, so haben sie den Effekt gemacht, der ist halt nur der Oberkörper ist von ihm und der Rest ist halt irgendwie ein Puppet oder so und da können jetzt dann irgendwie Sachen rausschießen lassen. Muss halt meistens halt mit Practical Effect geht es nur. Aber das interessiert mich schon, wenn ich dann sehe, wie bei Brain Dead so, okay, der springt mit der Kettensäge in dem so rein und dann bohrt er sich durch den Tuch und dann hat er von dem die Haut an und so. Ja. Irgendwann hat er da irgendwie ein Kostüm machen müssen, was er sich da anziehen kann und so.
Ich finde das auch voll interessant. Ich habe mir das bei The Pit gedacht, wenn sie da so Leute aufschneiden oder also ganze Oberkörper öffnen, oder? Wo ich mir denke, boah, ist das realistisch? Und ich glaube, bei The Pit ist es sehr realistisch. Und dann, wo ich gesehen habe, wie sie das gemacht haben, dass da jetzt der eine liegt, also quasi wie so ein bisschen so ein L nach unten den Tisch rein und das oben ist like, Prosthetics halt, oder? Also halt ein Prop. Und das denke ich mir auch so bei den ganzen Horrorfilmen, wie du sagst, der tragt dann die Haut von dem. Wie realistisch ist das wirklich? Oder ist das, also wir haben das alle noch nie gesehen. Ich kenne eine Schusswunde aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob eine Schusswunde wirklich so ausschaut. Also ich habe keinen Vergleich, oder? Deswegen finde ich das so, aber wahrscheinlich wird das so ausschauen, wie es ausschaut. Aber das finde ich auch so spannend, oder? Wie machen sie das? Wie kriegen sie das so? Wie kriegen sie das über, wenn man so Wunden schminken und so? Das vergisst man ja, wenn man einen Film, also einen guten Film anschaut und so drin ist in dem Thema. Der hat jetzt ja gar keine Schnittwunde im Gesicht. Aber das schaut einfach aus wie eine Schnittwunde im Gesicht. Und das finde ich auch so, das finde ich mega, mega spannend. Tolle.
Vor kurzem haben sie genau über das bei Last Podcast on the Left geredet und da hat einer gesagt, dass es gibt was in Filmen, wo sie larger than life sein müssen, weil es die Leute sonst nicht glauben. Anscheinend werden Wasserleichen in Filmen immer grausiger gemacht, die Prosthetics, also die Puppen werden immer grausiger gemacht, als eine Wasserleiche in echt ausschauen wird, die jetzt so und so lange im Wasser liegt, weil das die Leute sonst nicht glauben taten. Also,
das ist nicht grausig, oder nicht glauben, also es ist nicht.
Ja, sie machen es anscheinend im Film grausiger, als es in echt ausschauen würde. Weil in echt würde es immer nur ausschauen, ja, wie eine Puppe halt so, und im Film ist es halt dann grausiger wie in echt. Da gibt es also ein Beispiel, es gibt so einen Namen, der im Mittelalter, Phänomen hat den irgendeinen Frauennamen, weil. Es gibt einen Frauennamen, der in Mittelalterfilmen nie vorkommt, weil die Leute sagen würden, gell, im Mittelalter heißt doch keiner so, obwohl das ein total gebräuchlicher Name war im Mittelalter. was der Marco gerade gesagt hat, mit sich Making-ofs anschauen, da habe ich mir der erste Film, wo es dann endlich einmal gegangen ist, gemacht habe, wo ich mir endlich einmal Making-ofs gesehen habe, war Das Ding mit dem Kurt Russell. Mit dem Kurt Russell, ja. Weil der Film ist aus den 80s und der ist so grausig.
Ja.
Wo du wirklich fragst, wie haben sie das gemacht? Gibt es so eine Szene, wie ein Kopf sich ziemlich langsam so von einer Leiche löst, so der reißt so ganz, ganz lang ab, so fast, das schaut fast aus, als so wegrinnen tat, und dann brechen so Spinnenbeine aus dem Kopf aus und der läuft dann weg wie eine Spinne, der Kopf. Und du fragst, holy shit. Ja.
Okay. Und man, das erinnert mich, hat jetzt nicht unbedingt mit Gewalt oder Horrorfilmen zu tun, etwas, was die teilweise machen müssen. Ihr kennt ja die Szene von Zurück in die Zukunft 1, wo der Marty auf der Bühne steht und mit der Gitarre spielt, und das Foto von seiner Familie hängt oben beim Gitarrenkopf oder beim Hals ganz oben steckt das Foto drinnen. Und ihr müsst mal, und man sieht das auch in der Szene, wo sie sagen, ja, okay, in dem Foto müssen sie dann Sachen ein- und ausblenden von gewissen Familienmitgliedern, und dann haben sie gesagt, das hat nicht funktioniert mit der Originalgröße von dem Foto. Weil einfach die Kamera war nicht gut genug, die Details hast du nicht gesehen. Und die Lösung war, sie haben das Foto irgendwie so in 4-5-facher Größe ausgedruckt und so einen künstlichen Gitarrenhals nachgebaut, der auch 4-5-mal so groß war. Okay. Und haben da so Drahtseile eingespannt, dass das halt ausschaut wie so ein echter Gitarrenhals.
Geil.
Ja, und das sind alles so Sachen, an die halt nicht denkst, aber das ist auch bei Horrorfilmen oder so, bei Nahaufnahmen, bei irgendwas. Ja, jetzt bauen wir einfach dreimal so groß. Da passt
schon. Ah, geil.
Dann sehen wir es wieder.
Es gibt ja irgend so, es werden ja oft, wenn irgendwas explodiert in einem Film, nehmen sie ja oft Modelle her, und da gibt es irgendeinen Faktor, wo das funktioniert für die Kamera. Jetzt habe ich vergessen, wie groß das ist. Also es darf eine gewisse Größe nicht unterschreiten, aber es gibt irgendeinen Maßstab, wo das dann, wenn man das, da ist das immer noch leicht zu bauen, wenn man das dann sprengt, dann schaut es immer noch aus wie eine richtige Explosion. Was aber immer noch sehr klein ist.
Ja.
So, wenn jetzt ein Haus explodiert oder so. Ich glaube, bei Independence Day haben sie das gemacht, glaube ich. Oder die ganze Häuserzeile weg, oder was weiß ich, Haus explodiert.
Weiße
oder so.
Haus,
ja.
Bei Team America gemacht.
Lass uns noch, oder was ich noch gern besprechen würde, ist, wie sich das in Videospielen verändert hat.
Ja.
Ja, machen wir als Übergang vielleicht noch kurz, bevor wir zu den Videospielen gehen, weil es passt. Behandeln wir noch kurz Invincible, weil das ist ja, glaube ich, auch was es früher noch nicht so gegeben hat, zumindest nicht im westlichen Raum. Ich weiß nicht, wie es mit Animes ist.
Er hat schon ziemlich brutale auch gegeben. Ja.
Ja, ziemlich früh schon, ja, 70er Jahre schon.
Aber Invincible ist für mich jetzt die erste Serie, die ich halt bewusst schaue. Ich habe dann ein bisschen weiter geschaut und habe dann auch geschaut, weil es in Invincible Pause gehabt hat oder halt zwischen den Staffeln, ob es was Ähnliches gibt. Und dann habe ich halt Blue Eye Samurai, war ein bisschen ähnlich, oder? War also nicht so brutal, kann voll so brutal, aber schon auch brutal. Oder der Predator, die Predator-Serie.
Predator, Entschuldigung.
Aber sowas wie Invincible, ich meine, das ist ja The Boys, hoch 10 nochmal. Also das ist ja nochmal brutaler, obwohl es gezeichnet ist. Also ich finde Invincible phasenweise brutaler wie The Boys. Ist für mich schwerer zum Anschauen wie The Boys.
Ja. Jetzt warte mal, seien alle drei von Kirkman eigentlich? Na, The Boys nicht, oder?
Das weiß ich gar nicht. Invincible ist von Kirkman
und Walking Dead.
The Boys glaube ich nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es nochmal gedacht, weil es schon sehr ähnlich ist. Also ähnlich, es ist halt auch Superhelden, die voll brutal sind und böse und gut.
Bei Invincible, ich habe jetzt die neuesten, habe ich leider 2 oder 3 Folgen angeschaut, da ist schon, also einfach, weil die Gewalt halt schon viel einfach auf Fäuste in Gesichter ist.
Ja, weil viel Prügeleien.
Viel Prügeleien, ja. Und das ist halt nicht der typische Bud Spencer und Terence Hill Prügelei. Oder schon, aber dann wird halt von dem plötzlich der Kopf zerquetscht und dann, ja, fliegt alles raus.
Ja, ich habe noch nie so viel zerquetschte Köpfe gesehen in die letzten, 35 Jahren wie in die letzten 5 gefühlt.
Ja.
Das ist echt, na, aber ohne Schmäh, das Köpfe zerquetschen und das Köpfe einsammeln.
Achievement! New Achievement!
Da gibt es die Szene bei dem Bud Spencer Terence Hill Filme, 2 Asse trumpfen auf, wo der eine so ein Watschen kriegt, links und rechts gleichzeitig und dann die Kopfhörer seien voll flach von ihm, die er vorher aufgehabt hat. Ja, und das ist jetzt heutzutage nicht nur die Kopfhörer, sondern der komplette Kopf ist einfach weg.
Ja, oder der Bud Spencer haut ihm in Feilischer auf den Kopf und der fliegt halt um. Und geht nachher sein Gelati essen. In der nächsten Szene. Aber da ist einfach, da sieht einfach, ja, da, also bei der Invincible ist es normal. Ich finde Invincible ist so viel brutaler wie The Boys. Noch. Also, weil da geht es so zur Sache.
Es kommt auch voll oft vor, dass Leute irgendwie Teile vom Gebiss oder Zähne verlieren und dann denkt man, jetzt geht es bei mir auch in die Gegend, wo man denkt, das ist unangenehm zum Anschauen.
Ja, das ist sowieso unangenehm und da können wir dann gleich zur Anti-Style kommen. Zähne rausreißen. Geht weder in Film noch in Serien noch in Computerspiele, weil ich habe es nicht gemacht bei GTA 5. Wie ist es eigentlich gegangen? Wie ist es eigentlich gegangen bei GTA 5?
Soweit bin ich gekommen.
Bei dieser Folterszene, wo du den foltern musst, wo du aussuchen kannst, was machst du jetzt mit dem? Ich habe mich da extrem hart. Weil ich versuche es immer wieder einmal in so Rollenspiele. Zu der Bad Guy zu sein und irgendwie mal sagen, jetzt bin ich mal nicht immer dich. Ja, ich lass mich, wie kann ich dir helfen? Und ich will dein Freund sein. So, jetzt nimm mir mal Scheiß drauf, gib mir da Geld. Habe ich jetzt mal ein bisschen probiert. Geht nicht, kann ich nicht. Kann ich vielleicht für drei, vier Gespräche und nachher denken wieder, ich kann das nicht. Und da muss ja, also das ist kein Spoiler, gleich wieder bald 20 Jahre alt Spiel. Und wie alt ist das? 10, 15?
10, 11.
10, ja. Da gibt es halt eine Szene, wo du als Mike in so einer Garage also auch Informationen auskriegen musst, glaube ich. Gell? So ist es. Und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten.
Trevor.
Trevor, genau.
Ich glaube, es ist der Mike.
Echt?
Trevor ist schon jedenfalls, du bist halt einer von den Kräften. Und musst da quasi die Informationen aus dem auskriegen. Also, du kannst nichts tun. Und dann gibt es halt verschiedene Varianten, also du kannst ihm, glaube ich, mit einem Schraubenschlüssel auf dem, also mit so einer Rohrzange aufs Knie hauen, du kannst ihm die Zähne ziehen oder Stromschläge geben. Oder das sind, glaube ich, die 3 Sachen. Andy, du hast gespielt, oder?
Ich habe es auch gespielt, ja. Ich kann mich leider nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß bloß auch noch, dass ich mich da schon sehr, ich habe da auch schon ein bisschen so gecringed, so, boah, fuck, so, oh.
Ich habe einfach nicht gewusst, was ich da tun soll. Ich habe dann halt irgendwas gemacht. Ich glaube, ich habe ihm die Stromschläge gegeben. Mit der Autobatterie, weil ich dachte, es kann schon nicht so wild sein.
Aber das ist so ein bisschen hat mich das erinnert, weil Rockstar hat nämlich mal ein Spiel gemacht, wo es quasi nur so zur Sache geht. Das war Manhunt.
Ja.
Das ist, glaube ich, von. Nein, nicht glaube ich, 6 Grad. Das ist von 2003 und. Das war zum Beispiel indiziert. Und Manhunt, jetzt muss man sich halt vorstellen, das war PlayStation 2.
Ja.
PlayStation 2. Dementsprechend die Grafik. Und da, Marco, kannst du das besser erklären? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. War das so ein Stealth? Nicht Shooter, aber so ein Stealth-Spiel, oder?
Das war zum größten Teil Stealth und das war eigentlich ähnlich aufgebaut wie Running Man, mit dass da ein Director war, der halt die irgendwie mit Kameras verfolgt hat und die wollten, dass du immer Leute umbringst für die Kamera. Und da hast du aber zu denen hinschleichen müssen und dann hast du irgendwie mit einem Plastiksackel hast du den halt erwürgt und oder erstickt halt und die Mode sind immer brutaler geworden, glaube ich, einfach je Sache, die Waffen oder was du da gefunden hast und je besser du die angeschlichen hast und länger hinter dem irgendwie gestanden bist. So ist das da eskaliert immer.
Mhm.
Es war echt ein gutes Spiel, aber ja, der Aspekt, ja, hätte meiner Meinung nach, der wäre auch ein gutes Spiel gewesen ohne den Aspekt, wenn man es, aber es ist, hat zur Atmosphäre halt schon viel beigetragen. Ja. Du warst halt, ich weiß nicht mehr, warum du das gemacht hast. Du bist, glaube ich, deine Familie ist entführt worden oder irgendwie bist du halt unter Druck gesetzt worden, dass du halt für die Game Show das machst alles. Und die Auflösung ist aber auch ganz geil halt so mit, dass du halt am Ende wirklich zu dem Produzenten auch noch die vorarbeitest und halt dann als Letzten erledigst.
Weil das ist einer von den Titeln, wo ich mich erinnern kann, das war so in aller Munde, also war extrem gewalttätig und eins von den gewalttätigsten Spielen und so. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, was war das erste Spiel, das mir mit seiner Gewalt aufgefallen ist, dann hätte ich gesagt Rise of the Triad. 94 waren das.
Also für mich war es, okay, ja, das habe ich aber nicht so wahrgenommen. Für mich war das auch so The Boys-mäßige, lustige Comic-Gewalt. Für mich war das fast God of War. Ich glaube, das war dann auf der PS3 oder so.
Stimmt.
Da ist dann richtig brutal geworden. Hey.
Das erste war PS2.
Genau, ja.
2005, ja, genau.
Das war jetzt okay, brutal, aber jetzt nicht super zart. Und beim dritten Teil auf der PlayStation, da ist dann echt, da hast du irgendwie komplette Titanen im Bauch aufgeschnitten und die Gedärme ausgerissen. Ja, das war sehr zart.
Das, was mich wundert bei Videospielen, ich weiß es nicht, aber was war, Marco, warst du es oder Michi, was hat dazu geführt, dass die Gewalt in Videospielen aufgrund des besseren Grafikstils, dass das immer expliziter war, nicht immer krasser, aber die Indizierungen quasi auf null zurückgegangen sind.
Was? Ja, aber das hat zum größten Teil nur mit Deutschland zu tun, dass halt die WPJM, glaube ich, hat sie damals geheißen, die Indizierungen gemacht hat, dass die, glaube ich, weniger Freiraum gehabt haben mit der Indizierung. Sobald irgendwas von der USK eine Altersfreigabe gehabt hat, hat das nicht mehr indiziert werden dürfen. Die haben da irgendwie mit der USK zusammenarbeiten müssen und die haben das ein bisschen anders gesehen, glaube ich, wie der damalige deutsche Jugendschutz.
Und okay. ich glaube einfach auch Langzeitstudien. Also ich glaube, dass sie nach Doom und Co. einfach extreme Panik gehabt haben und das dann sofort gesagt haben, das zerstört unsere Jugend und die werden alle Serienkiller und die Leute kaufen sich alle Pumpgun und schießen einmal gegeneinander. Und was sie dann einfach herausgefunden haben, dass das jetzt nicht so ist und nicht diese Zusammenhänge hat, die sie am Anfang gemeint haben, dass sie haben, ist das dann auch lockerer geworden. Also ich glaube, das Medium ist einfach erwachsener geworden, jetzt auch in der Gesellschaft. Und dadurch haben sie gesagt, hey, wenn jetzt der Film nicht indiziert ist, dann brauchen wir das auch nicht indiziert. Also ich glaube, es hat sich eher angenähert. Es war nicht mehr so neu wie am Anfang.
Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich mir heutzutage anschaue, habt ihr mal vom aktuellen Mortal Kombat die Finishing Moves gesehen?
Nein.
Was da halt teilweise abgeht, dann denke ich mir, das ist wie bei The Boys. Also in der
Brutalität.
Schießen irgendwie die Speere durch die Augen durch und die Augäpfel fliegen vorne raus und werden dann noch verbrannt von irgendwelchen Leuten. Ja, aber das ist, wenn man es beschreibt, ist es, man muss sich selber irgendwie denken, warum machen sie das? Ja, das ist einfach Mortal Kombat.
Ja, dann denkst du, das erste Mortal Kombat, wo wir 4 Hüften und 3 Schädel ausgeflogen sind aus dem Mantel, das indiziert waren und jetzt ist, was mich immer so wundert ist, und das hat sicher auch schon etwa zum Thema gemacht und so, dass in einem, ich meine, das muss man sagen, ist wirklich in Deutschland halt ein großes, das heißt Problem, das war halt in Deutschland ein Ding, das mit der Indizierung und aufgrund vom Markt in Europa halt auch in Österreich, weil durch das deutsche Lokalisierungen halt auch für Österreich waren, war das dann oft so, dass du in Österreich die auch schwer getan hast, ein ungeschnittenes Videospiel zu kriegen, beziehungsweise das Spiel überhaupt zu kriegen, was dann schnell besser geworden ist.
Ja.
Was ich mit ihm immer gefragt habe, ist, warum sie in einem Land, wo es Autobahnabschnitte gibt, wo du unbegrenzt schnell fahren darfst, nur nach der Möglichkeit deiner Karre, nicht nach deiner Möglichkeit, sondern nach der Möglichkeit des Autos, das du hast. Also es gibt Autobahnabschnitte, wo du so schnell fahren darfst, wie du willst, aber Autorennspiele werden nicht indiziert. Weißt du, weil nach der Logik, jeder kommt zu einem Auto, wenn er will.
Ja.
Aber ich glaube, die Abschnitte gibt es auch nicht mehr wirklich, oder gibt es die noch in Deutschland?
Doch, sicher.
Die gibt es noch, echt.
Wow. Ich sag immer unendliche Geschwindigkeit wie bei Spaceballs.
Spaceballs, ja. Wow.
Ich gedacht, dass die einfach Nein, nein, das sind die Abschnitte.
Nein, das ist wie Second Amendment in Amerika.
Ist das nicht weg?
Nein, ohne Schmäh. Da ist Bürgerkrieg in Deutschland. Wenn da sagst, jetzt gibt es Autobahn überall 130, hey, nachher dran ist doch.
Ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen was, jetzt muss ich noch was, zum Schluss noch auf was Lustiges, können wir noch ein bisschen auf lustigere Sachen noch. Wir haben schon einmal darüber geredet, jetzt weiß ich nicht, ob in der verlorenen Folge oder generell. Meine Eltern waren große Bud Spencer und Terence Hill Fans. Und ich habe das relativ früh schauen dürfen, obwohl das eigentlich total krasse Gewalt ist, die Schlägereien. Also die Filme, das Alleinstellungsmerkmal von den Filmen waren halt A, die lustigen Dialoge, B, die Schlägereien. Und ich habe das mit Mama und Papa geschaut. Und das hat die ganze Familie mit dem 8-jährigen Andy. Schlägereien mit Bud Spencer und Terence Hill. Komischerweise waren meine Eltern bei Tom und Jerry gar nicht so entspannt. Zum Teil Tom und Jerry geschaut und dann waren meine Eltern immer so, was ist denn das?
Geil.
Ja. Geht es da oft mit so, wie das gezeigt wird und wie leicht es zum Nachahmen ist für Kinder? Immer bei Bud Spencer und Terence Hill sieht man schon, okay, der kriegt gar nicht eine und dem tut es weh und der blutet vielleicht. Und bei.
Na, blutet tut da niemand.
Bluten tut niemand, aber.
Ja, ich kenne die Zent,
spuch da mal einen Zahn aus. Aber also, wir haben Bord geschaut von Spencer und Terence Hill und auch Tom und Jerry. Und wir haben uns schon gegenseitig, wenn das Gras hoch war, über den Hügel gefotzt, aller Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Und so dann als ob. Und dann ist der eine abgekupft. Also, ich kann mich erinnern mit dem Tobi. Das war ein Freund von mir, oder der ist immer noch ein Freund, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Der immer im Sommerurlaub aus Deutschland da war. Die haben da ein Haus gehabt. Mit dem haben wir das immer gespielt, wenn das Gras so hoch war. Und der war halt immer so ein wilder Hund, der hat sich überall angekaut, oder? Und dann sind wir so an der Kante vom Hügel gestanden und dann so, ja, jetzt tun wir so, Bud Spencer, da ist halt bam. Und er ist halt da wieder angekupft und da hat sich rausgeholt. Haben wir alles gemacht, weil wir Bud Spencer und da Sinnfilme geschaut haben. Aber ich habe nie einer Katze Dynamitstangen in den Kopf, ins Maul gesteckt, wie bei Tom und Jerry. Weißt du, also wegen dem Nachmachen, oder? Ja, aber im Katzenmann genug, um jetzt nie eine Katze gequält oder so.
Ich glaube, dass das bei meinen Eltern der Stein des Anstoßes war, weil das irgendwie mit Tierequälen assoziiert worden ist.
Ja, das sind auch gemacht. Nicht, dass in Anfang jetzt irgendwie die Katzen quälen.
Ja.
Die meisten, halt, die mag ich auch nicht. Aber sonst
nicht. Das ist vielleicht war das in der Generation näher, dass das Kind die Katze quält, wie dass das Kind jetzt eine Schlägerei anfängt. Weil ich habe viel DKKG gekocht und das hat sich ja auch verändert, oder? Bei DKKG, der Tim oder Tarzan, wie er am Anfang geheißen hat, bevor sie Urheberrechtsprobleme gekriegt haben, hat ja alles mit Gewalt gelöst. Der war ja immer der Judo und Karate und hat immer die Erwachsenen verprügelt. Hat sich dann aber auch geändert, macht er jetzt auch nicht mehr. Und jetzt sagt er halt, nein, Gewalt ist nicht die Lösung für alles. Also das war halt einfach eine andere Zeit, dieses Gewaltthema jetzt, also Bud Spencer und Terence Hill, wird so ein Film wie Bud Spencer und Terence Hill jetzt noch funktionieren?
Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube schon.
Also in der Kombi schon, glaube ich, wenn die Sprüche gut sind und dann unter Anführungszeichen so seichte Gewalt. Das glaube ich funktioniert schon.
Ich finde, dass der Russell Crowe und der Ryan Gosling bei The Other Guys,
The Nice Guys,
die wären super als Team für so eine Art.
Könnte man gut vorstellen, ja.
Ja.
Stimmt, ja. Aber jetzt noch, um zu Gewalt und Tieren zu kommen. Jetzt sind wir so zwei Wochen später wie damals, wo es noch ganz neue News waren. Aber trotzdem, Willy Coyote versus Acme kommt ins Kino. Ist nicht mehr geschelft oder sogar gemülleimert, sondern ist jetzt fertig und kommt in die Kinos. Ja. Also fertig war ich glaube schon.
Ich habe den Trailer gesehen, ey, das schaut so gut aus, die Animationen und das alles. Hey, ich
liebe. Ja, und auch der Cast. Ja, die Animationen schauen mega gut aus, der Cast ist schon mega gut aus. Ja. Und ich finde auch das Geile, wie sie am Anfang das Warner Bros. Logo ummachen in das andere und dann dieser kleine Text, den ich nicht gelesen habe, weil es ist ja nicht von Warner Bros., oder?
Nein, hat nichts mehr mit denen zu tun. Eigentlich geil.
Aber es sind alle Cartoon-Charaktere kommen vor.
Ja, sie haben das komplette, haben sie das Skript gekauft oder haben sie die Rechte an Bugs Bunny? Ich glaube nicht, oder?
Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nur für den Film halt, ja, aber ja, ja, Film mega. Ist, was der Film ist. Ja.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, um da vielleicht an den Anfang von der Serie oder was, die Firma, die das gekauft hat, Ketchup Entertainment. Vielleicht haben die
auch Mango
Ketchup oder irgendwas. Bäh, oder?
Na,
das war auf dem enden. Also wenn es gescriptet gewesen wäre.
Als wenn es gescriptet gewesen wäre.
Ja. Aber kommt der bei uns überhaupt im Kino, der Film?
Ja, ich hoffe schon. Also den müssen sie bringen.
Ja.
Den müssen sie bringen.
Ja.
Ich muss mir dann, da müssen sie einen Popcornbecher dazu bringen, weil das ist das Nächste, über das wir einmal reden können, in unserer Snackabteilung. Wie crazy ist das Popcornbecher-Thema? Game in Kinos waren gerade.
Ja. Seit wann eigentlich?
Keine Ahnung.
Ich glaube, mit Marvel angefangen.
Ich glaube, mit Marvel, ja.
Ich habe mal so einen Kübel, so einen Star Wars Kübel, aber es ist einfach ein cooler, bedruckter Kübel. Aber jetzt gibt es ja zu jedem Film, der halbwegs in der Blockbuster-Richtung geht, gibt es ja abartige Popcorn-Kübel. Aber da reden wir es dann ein nächstes Mal drüber, bei der nächsten Snack Attack.
Ja. Ich habe gerade noch kurz gedacht, was ist der letzte Film, wo so Comic und echte Schauspieler zusammen agieren gewesen? Space Jam gibt es einen zweiten, glaube ich sogar, oder?
Gibt es mehrere, ja.
Zählt
Space Jam 2,
ja. Alvin und die Chipmunks, das Computeranimiert, das zählt nicht, oder? Also Computeranimiert, sage ich jetzt, zählt nicht.
Ja, das ist fließend, glaube ich, die Grenze, weil ich glaube, bei Space Jam 2 haben sie es auch schon, das schaut halt wie gezeichnet aus.
Ah, okay. Das
ja, also handgezeichnet ist da keiner mehr, aber jetzt von dem Stil her, dass es gezeichnet ist und nicht der 3D-Charakter, so wie du sagst, bei Scooby-Doo. Ja, ich glaube wirklich Space Jam 2, oder?
Ich glaube, mir fällt jetzt auch nichts anders ein. Der ist gar nicht so lang her, oder?
Habe ich nicht gesehen. Aber ich auf Willy Coyote freue mich auf jeden Fall. Weil Roadrunner habe ich immer schon cool gefunden. Sogar mal ein Willy Coyote T-Shirt gehabt, ganz lang.
Oh yeah.
Und dann möchte ich auch im Kino gehen. Aber wir müssen jetzt sowieso dann bald mal Kino gehen, weil der Mando-Film kommt ins Kino, falls denn wer mit mir gehen will.
Mhm.
Und eben der. Und noch irgendwas war, was habe ich vergessen.
Evil Dead Burns. Glaube ich, das ähnlich aus der?
Oh ja, der schaut auch nicht schlecht aus.
Ist Evil Dead der letzte das gewesen, mit dem, wo ich frage, ob es der Mom gut geht, wo sie die Glasscherben frisst?
Ja, stimmt.
Ja.
Das war übrigens gut.
Ja, der war jetzt zusammen im Kino, stimmt, ja.
Können wir noch erzählen? Da haben wir den Trailer angeschaut und der Michi hat dann gesagt so, ah, ich kann das nicht anschauen, war da die Mom mit den Kindern? Und dann waren wir im Kino und dann, hey Michi, das spielt keine Rolle mehr, ob es der Mom gut geht, weil der restlichen Familie geht es auch nicht so gut.
Ja, ich war da nicht mit, gell?
Du warst da nicht mit, ne? Nein.
Okay. Nein, was wir zusammen im Kino waren, im 4DX im Metropol, war Weapons.
Weapons, ja genau.
Und Weapons hat für mich die perfekte Mischung aus Gore und Psycho.
Mhm.
Noch zum Abschluss vielleicht. Weil der hat, also das ist eine Sehempfehlung, weil ich finde, der hat Ports. Der ist grausig phasenweise und auch grafisch sehr brutal und da auch in einer also da gibt es eine Szene, die doppelt brutal ist. Da habe ich noch Küche.
Ja.
Und, ja.
Und das Ende ist ganz schräg.
Das Ende ist schräg. Und Ende, also wie es wirklich aufhört, ist auch wieder voll Psycho.
Ist auch wieder furchtbar, also, ja.
Voll. Also der ist wirklich gut. Der ist jetzt auch im Streaming, ich glaube Disney Plus, oder? Glaube ich. Oder HBO, ich weiß nicht. Jedenfalls im Streaming sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man Horrorfilme mag und wenn man keine Kinder hat.
Und weil wir gerade bei noch Streaming-Tipps sind, die wir im Kino gesehen haben, wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit im Kino und haben uns 28 Years Later The Bone Temple, also 28 Years Later 2 angeschaut und der ist jetzt auch auf Netflix.
Ja, und der ist auch mega gut.
Ja,
Den finde ich auch unglaublich gut.
Ja. Was sein Body auf Netflix schon, oder?
Also Body auf Netflix,
ja. Ja, und sein Body wirklich, wirklich, wirklich gut. Hängt auch an, ich finde, es hängt sehr an einem Charakter, mega gut spielt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall mega gute Horrorfilme. Gut, jetzt bin ich. Wir machen immer die Horror-Episoden, wenn ich durch die dunkle Nacht spaziere.
Ja.
Die sind aber schon ziemlich.
Wir werden jetzt einfach aussteigen und die einfach in den Wald zurücklassen. Mit dir
allein. Ich bin schon wieder am Rückkehr. Ich bin schon wieder in der Nähe von bewohntem Gebiet. Aber Debbie sagt immer, weil mir das Wo bist du eingestellt beim Handy. Und sie hat letztes Mal geschaut, wo ich halt bin. Und ich sage, wo du da immer spazieren gehst, wenn du einen Podcast machst. Sie hat sich das nicht trauen. Ja, ich denke da drüber nach, besser, glaube ich.
Ja. Hey, Michi, das nächste Mal fort in den Wald gehst, kannst du ja Hagazusa oder The Witch anschauen.
Ja, genau.
Mhm.
Oder Blair Witch Project.
Ja, eher The Witch oder so gut, so gutes altes New England Folk Horror.
Allein wenn du das jetzt sagst, gehe ich schon ein bisschen schneller, weil da links von mir ist gerade so eine Vogelscheuche und vor mir ist ein Haus, wo ein Ohrlicht brennt. Ich glaube, ich schreibe euch nachher, wenn ich daheim bin.
Gute Nacht, John Boy.
Ja, passt. Also, dann verabschiede ich mich jetzt. Danke für eine erneute brutal gute Folge. Fast so gut wie die
Weihnachtsfolge. Was war's?
2023.
Ja.
Hat mich wieder gefreut. Danke fürs Zuhören. Alles andere sage ich der Enti, was ihr noch machen könnt, um uns großartig zu unterstützen. Genau.
Genau, danke. Schön war's. Eine schöne Aufnahme, eine gewaltige Aufnahme. Und es könnt uns am meisten unterstützen, indem ihr uns treu bleibt und weiterhin unseren Podcast hört. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, ihr könnt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl folgen und uns bewerten, auf Spotify zum Beispiel. Ihr könnt Patreon werden und ihr könnt allen Enkeln Lieben erzählen, was für ein cooler, lokaler und saisonaler Podcast der Popkultur Beichtstuhl ist. Und damit verbleibe ich mit schönen Grüßen. Michi Kimgoodhorn und allen anderen wünsche ich eine schöne Nacht oder einen schönen Samstag. Und tschüss.
Und bleibt gewaltig cool. Gute Nacht. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao.